Internationales Literaturfestival Berlin. Radio 3, das Festivalradio. Mit Łukasz Tomaszewski.
Das bin ich. Herzlich willkommen aus dem Haus der Berliner Festspiele, wo gerade das Internationale Literaturfestival, kurz ILB, stattfindet. Knapp 100 internationale Autorinnen und Autoren sind hier insgesamt am Start. Es gibt Buchpremieren, Lesungen, Panel-Diskussionen und wir von Radio 3 sind noch bis Freitag täglich zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr live dabei. Auf dem Programm heute sind neue Stimmen aus China. Im Gespräch sind zum Beispiel die Autorin Chang Yueran und die Literaturkritikerin Katharina Borchert. Wir sprechen noch mit dem Romanautor Clemens Meyer und wir hören auch Stimmen vom Festival, die unser Reporter Max Winkler für uns eingefangen hat. Hallo Max, du warst unterwegs die letzten Tage. Erzähl mal, was stand auf deinem persönlichen ILB-Programm?
Hallo Łukasz, genau so war es. Ich war auch am Samstag hier im Haus der Berliner Festspiele beim Graphic Novel Day des ILB und der lief so über den Nachmittag verteilt während anderer Veranstaltungen im gesamten Gebäude. Da gab es verschiedene Stände und Büchertische von Berliner Comic-Verlagen, Comic-Buchhandlungen und dort konnte ich einige Impressionen einsammeln.
Robert Günther mein Name, ich komme vom Jute Comics Verlag, hat nichts mit dem Gewebe zu tun, sondern wir verlegen gute Comics, vor allen Dingen in Berlin, aus Berlin und die Stories gehen großteils, wie der Name schon sagt, Berlin Shorts, um Berliner Kurzgeschichten. Ich bin wirklich heute das erste Mal auf der ILB und freue mich sehr, hier zu sein, weil das Publikum ist ein bisschen anders, als was ich sonst kenne aus Berlin. Deswegen freut mich auch mal, diesen Menschen unsere Comics näher zu bringen.
Ja, genau. Und dieser Austausch zwischen dem typischen Publikum des ILB, das sowieso jeden Tag ins Haus der Festspiele kommt, und der Berliner Comic-Szene hat tatsächlich ganz gut funktioniert, wie mir eine Frau erzählt hat.
Ich bin zufällig vorbeigekommen, aber ich habe einen Comic entdeckt, den ich schon mal in der Buchhandlung gesehen habe. Und es war doch ein guter Moment, ein bisschen länger darüber zu sprechen, weil man ein bisschen mehr darüber erfährt, was der Hintergrund ist von dem Comic.
Und im Rahmen dieses Graphic Novel Days gab es nicht nur Bücherstände, sondern auch eine Buchvorstellung. Unter anderem um 18 Uhr hat der Berliner Cartoonist Ingo Römling sein Buch Metropolia Berlin 2099 oder wahrscheinlich 2099 vorgestellt. Das hat er zusammen mit dem französischen Autoren Fred Duval verfasst. Und da wirft er einen Blick in die Zukunft dieser Stadt. Wie sieht sie in ungefähr 70 Jahren aus, gezeichnet von der Klimakrise und dem Leben mit der künstlichen Intelligenz? Ein sehr interessantes Graphic Novel Buch, das dort vorgestellt wurde am Samstag.
Ja, super spannend, was hier alles passiert und die Themenspanne ist wirklich schier unendlich, auch bei uns hier im Programm. Wir sprechen jetzt nämlich über zwei Debütromane, die hier gleich vorgestellt werden. Einmal Nora Osagyobare aus Zürich, hallo. Und Ozan Sakarya Keskin-Kilic aus Berlin, die beiden sind live bei mir im Radio. Hallo Sakarya.
Hi.
Ja, bevor ihr uns noch mehr über die Protagonisten eurer Romane erzählt, wie fühlt es sich denn an für euch beide dabei zu sein heute Abend auf dem ILB? Denn eure Romane wurden natürlich als Nachwuchsromane unter ganz vielen ausgewählt.
Ja, also ich habe mich extrem gefreut, vor allem als ich das Line-Up gesehen habe, das sonst noch auftritt und mit was für tollen AutorInnen ich dieses Jahr lesen darf und was für tolle AutorInnen auch schon die Jahre davor hier gelesen haben. Es war also sehr schön.
Nur mal, um die Highlights des heutigen Abends oder die großen Namen des heutigen Abends zu erwähnen. Hertha Müller ist da und die große Isabella Allende aus Chile. Also es sind schon klangvolle Namen. Zakaria, was hast du gedacht?
Für mich ist es auch ein besonderes Ereignis. Meine Premiere findet ja morgen eigentlich statt. Das heißt, heute lese ich jetzt vor der eigentlichen Premiere. Das ist ein schönes Gefühl, auf so viele literaturbegeisterte Menschen zu stoßen und die Bühne heute zu teilen mit Nora, die ich bei Bachmann gesehen habe im Fernsehen. Ja. Deswegen ist es für mich so ein bisschen aufregend, einen Menschen, den ich jetzt noch nicht in Real Life gesehen habe, jetzt direkt auf der Bühne kennenzulernen. Das wird schön.
Bei dem Ingeborg-Bachmann-Preis, genau, wo sie eingeladen war. Ja, genau. Fangen wir trotzdem mit deinem Roman an, Hundesohn. Dein Ich-Erzähler heißt wie du Zakaria oder auch kurz Seko, ist Anfang 30, lebt in Berlin-Kreuzberg und steht vor ziemlich vielen Konflikten in seinem Leben. Einmal ist da sein queeres Leben, die vielen Sex-Datings über Apps kontra seinem muslimischen Glauben. Und dann ist da auch die Herkunft und die Sprache. Er ist ja in Deutschland geboren, spricht natürlich am besten die Sprache seiner Eltern, seines Geburtslandes Deutschland natürlich, aber Türkisch spielt auch eine ziemlich große Rolle im Buch. Stell uns Seko mal vor und auch diese inneren Konfliktlinien.
Ja, Seko ist noch weit jünger als ich. Er ist tatsächlich Mitte 20, ich bin Mitte 30. Das war auch wichtig für mich, da so eine Distanz zu schaffen zu diesem Protagonisten, der ich nicht bin. Es ist sozusagen nicht meine Geschichte. Und deshalb war es schön, diesen Namen auch abzukürzen. Ich nenne mich selbst ja nicht Seko. Aber Seko ist ein Protagonist, mit dem ich trotzdem sehr, sehr vieles teile. Es geht viel um queeres Begehren. Es gibt diesen Menschen in seinem Leben, Hassan, der Nachbarsjunge in Viertel der Großeltern in der Türkei, den er nur in den Sommerferien sieht und kennenlernt. Und es ist so eine Art Sehnsuchtsgeschichte, eine große Liebesgeschichte, die erzählt wird, aber die eben auch in Spannung steht zu vielen, vielen weiteren Dingen, die im Leben eine Rolle spielen können. Dazu gehört eben auch der Glaube, die Herkunft, die Sprache, die Religion.
Ja, mir ist beim Lesen aufgefallen, wie sehr du die türkische Sprache mit einbringst. Hat mir total gut gefallen, auch wenn ich kein Türkisch spreche. Manchmal sind es ja wirklich einzelne Wörter, dann wieder ganze Sätze auf Türkisch. Manchmal werden sie übersetzt und manchmal auch ein bisschen freigelassen. Ist mir vorher in dieser Form noch nicht begegnet. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Es geht ja sehr viel um Sprache als identitätsstiftendes Merkmal bei dir.
Im Grunde ist das ja schon auch eine Wirklichkeit, die ich aufgreife. Also Menschen, die mehrsprachig aufwachsen, die navigieren natürlich in ihrem Sprechen durch all diese Referenzen, durch all diese Register. Deswegen war es für mich klar, wenn ich einen Roman schreibe, dann werde ich den nicht künstlich glätten und sagen, alles wird für eine bestimmte Zielgruppe nur in einer Sprache formuliert. Und es tut, finde ich, auch den Leserinnen und Lesern gut, auf Dinge zu stoßen, die man vielleicht nicht sofort versteht, aber aus dem Kontext vielleicht begreifen kann und mit dieser Ambivalenz auch umzugehen lernt. Und das war für mich ein großer emanzipatorischer Akt, würde ich auch sagen, mit dieser Sprache auf diese Weise literarisch umzugehen und nicht nur mit dem Türkischen zu arbeiten, auch mit dem Französischen, mit dem Englischen und mit dem Arabischen, weil auch das Arabische spielt eine große Rolle in Sekos Leben, weil das die Erstsprache der Großeltern ist.
Genau, die seine Eltern nicht mehr sprechen. Was mir übrigens auch sehr gefällt bei dir ist, dass du die Sprache Zunge nennst. Also Tongue oder Lengua wird sie ja auch in anderen Sprachen im Spanischen genannt. Mir gefällt auch tatsächlich sehr gut, dass zum Beispiel der Vater von Seko sagt, jede Sprache ist eigentlich ein Mensch. Oder? Also, wenn wir eine Sprache sprechen, sind wir ein Mensch, und wenn wir zwei Sprachen sprechen, sind wir zwei Menschen, die nicht die gleichen sind von Sprache zu Sprache.
Ja, der Vater zitiert ein türkisches Sprichwort tatsächlich: Bir lisan, bir insan, iki lisan, iki insan. Und es geht genau darum, wie viel Welt sich einem Menschen noch weiter erschließt, wenn man mehrere Sprachen spricht.
Kommen wir zu dir, Nora. Du kommst aus Zürich und auch dein Roman Daily Soap spielt in Zürich. Die Protagonistin ist die junge Frau Toni. Sie kämpft im Alltag gegen Rassismus, Migräne und den Wahnsinn ihrer Familie. Diese hat nämlich Vorlieben für Versicherungspolicen, Scam-Mails, Affären und Gartenzäune. Zuflucht für Toni gibt es nur vor der Glotze bei den Soaps, daher auch der Titel Daily Soap. Nimm uns mal mit in Tonis Welt. Scheint ziemlich crazy zu sein.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Ja, ich würde sagen, dass Toni eine eher ungewöhnliche Protagonistin ist, da sie überhaupt nicht im Zentrum der Geschichte steht, sondern mehr das Geschehen beobachtet ihrer sehr verrückten Familie und sich hauptsächlich zurückzieht. Und ich habe auch als Hauptrückmeldung bisher immer gehört, dass Leute irgendwie nicht verstehen, was das genau für eine Figur ist, weil sie überhaupt nicht da ist. Und warum ich mich dafür entschieden habe, und es ist gar nicht so, dass ich mich dafür entschieden habe, diese Figur in den Hintergrund treten zu lassen, sondern sie hat sich schlussendlich tatsächlich einfach entzogen. Also sie hat sich verselbstständigt und wollte wie nicht wirklich zum Vorschein kommen. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann lasse ich sie vor der Glotze. Und dann soll sie die beobachtende Funktion übernehmen und nicht eine handelnde Figur werden.
Kommen wir zu deiner Sprache und den Bildern, die du kreierst. Spannend ist dieses, Eidgenössische Bundesamt für die Rationalisierung der Andersfarbigen, das die Hautfarbe von Menschen mit der Färbung von Kaffee vergleicht. Nach deren Einschätzung fällt die Protagonistin in die Kategorie, ich zitiere, Cappuccino Macchiato serviert an einem lauen Novemberabend in Sri Lanka. Zitat Ende. Für manche klingt das lustig, andere fühlen sich da eher so an die Rassenlehre der Nazis erinnert. Was hat dich am Format oder am Genre der gesellschaftlichen Satire und dieser zugespitzten Sprache gereizt oder interessiert?
Ich glaube schon, dass durch Überzeichnungen viele Sachen, also so banales klingen mag, zum Vorschein kommen, die eigentlich in der Realität auch schon sehr präsent sind, aber vor denen Leute sich gerne ein bisschen verschließen, die sie nicht gerne wahrhaben wollen. Und ich glaube, die Satire ist dann nochmal eine Methode, solche Missstände aufzuzeigen, wenn sie in der Realität nicht wirklich behandelt werden. Und so ein Thema ist beispielsweise Rassismus in der Schweiz. Ich finde persönlich, dass da, oder auch Antisemitismus in der Schweiz. Ich denke, dass die Schweiz sich grundsätzlich immer so ein bisschen rausnimmt, wenn es um die Weltpolitik geht, die Europapolitik geht und davon ausgeht, dass sie irgendwie nicht wirklich was zu tun hat mit diesen Missständen und dass sie, ja, dass alles glatt läuft in der Schweiz, was absolut nicht der Fall ist. Es gibt zig Parallelen zu Deutschland, zu Österreich, wenn es um Rassismus geht und das wollte ich mit der Satire zeigen.
Das ist dir gelungen. Vielen Dank, Nora Osagio-Bari und Zakaria Keskin-Kilic. Heute Abend 20.30 Uhr live on stage bei der Vorstellung ihrer Debütromane Daily Soap und Hundesohn. Für alle Kurzentschlossenen, ihr habt also fast noch 2 Stunden Zeit, um ins Haus der Berliner Festspiele zu kommen. Wir melden uns gleich zurück nach dieser Musik dann mit Literatur aus China. Radio 3 ist hier mit unserem Festivalradio vom Internationalen Literaturfestival aus dem Haus der Berliner Festspiele. Am heutigen Dienstag geht es unter anderem um neue Stimmen aus China. Auf der Bühne sind der Autor Shuang Keitao und die Autorin Zhang Yueran. Mit ihr konnte ich gestern sprechen. Zu dieser Stunde sitzt sie gerade auf der Bühne, kann also jetzt nicht live bei uns sein in der Sendung. Und darum werde ich Teile unseres Interviews von gestern benutzen. Kurz zur Person erstmal. Zhang Yueran ist 42 Jahre alt. Sie kommt aus der ostchinesischen Stadt Jinan und gehört zu den wichtigsten literarischen Stimmen des heutigen Chinas. In ihren Romanen setzt sie sich mit familiären Traumata auseinander, mit Generationskonflikten, weiblichen Perspektiven und gesellschaftlicher Ungleichheit. Ihr Werk Cocoon, das setzt sich mit den Nachwirkungen der Kulturrevolution auseinander und ich habe Zhang Yueran gefragt, woher eigentlich ihr Interesse an der chinesischen Geschichte stammt.
I studied in Singapore for 5 years. I entered the university there.
Ich habe 5 Jahre lang in Singapur studiert, kam nach China zurück und habe festgestellt, dass ich nicht mehr viel über die chinesische Gegenwart weiß. Und ich habe gedacht, vielleicht muss ich mehr über die Vergangenheit wissen, um die Menschen um mich herum zu verstehen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, herauszubekommen, was während der Kulturrevolution in meiner Familie passiert ist. Ich habe viele Gespräche mit Menschen aus der Generation meines Vaters geführt. Mein Roman Cocoon war eine Chance für mich, mehr über die Geschichte zu lernen.
I made lots of conversations with people from my father's generation. And later I knew better about the Cultural Revolution. Cocoon was an opportunity for me to learn the history.
Zhang Yueran sagte mir gestern, Geschichte in China ist wie eine Pizza. Jede Generation nimmt sich ihr eigenes Stück und es wird einfach nicht verstanden, warum sich jüngere Menschen für die Kulturrevolution interessieren. Denn das ist jetzt schon so lange her, heißt es immer wieder. Man will einfach keine alten Wunden aufreißen, sondern nur noch nach vorne schauen. In ihrem neuen Roman Schwanentage, da geht es um 2 andere große Themen des heutigen Chinas. Einmal um Gendergerechtigkeit und um die ökonomische Schere. Die Hauptfigur ist das Kindermädchen Yu Ling. Sie arbeitet in der Familie von Superreichen und entscheidet sich eines Tages, den einzigen Sohn der Familie zu entführen und Lösegeld zu fordern. Doch während der Entführung wird der Patriarch wegen Korruption von der Polizei verhaftet, die Mutter flieht und Yu Ling bleibt schließlich alleine zurück und muss sich um das Kind kümmern. Zhang Yueran hat mir im Interview erklärt, mehr über diesen Stand von Millionen chinesischer Kindermädchen.
The nannies, they're almost invisible in the big cities. We always say China is so efficient,
Die Kindermädchen sind in den großen Städten fast unsichtbar. Wir reden viel darüber, wie effizient China ist, aber wir vergessen dabei ihren Beitrag und ihre Aufopferung zu diesem Erfolg. Und wir vergessen oft die Menschen in diesen Dienstleistungsberufen. Die meisten Kindermädchen verlassen ihr Zuhause und leben bei den Arbeitgebern. Ihre eigenen Kinder sind da oft gerade einmal ein halbes Jahr alt oder 2 Jahre alt. Sie sehen ihre eigenen Kinder nur einmal im Jahr zum Frühjahrsfest. Sie sind also in der Kindheit ihrer eigenen Kinder abwesend. Das ist ganz normal.
So they were totally absent in their own children's childhood. That's very normal.
Ganz normal, und doch verändert es natürlich die chinesische Gesellschaft und sorgt für Schmerz und ein neues Trauma für Millionen von Müttern und Kindern. Genau diese unsichtbaren, oft verschwiegenen Probleme in der Gesellschaft legt die Autorin Chang Yuran frei und hilft uns Leserinnen und Lesern dadurch, das heutige China besser zu verstehen. Und heute Abend ist sie auf der Bühne zusammen mit dem Autoren Shuang Chuitao, und der sein Buch Lieren vorstellen wird. Und bei mir im Studio ist jetzt die Literaturkritikerin Katharina Borchert. Hallo, Frau Borchert.
Hallo.
Sie moderieren ja den heutigen Abend und Sie sind spezialisiert auf asiatische Literatur. Frau Borchert, was für chinesische Literatur gibt es bei uns so auf dem deutschen Markt? Und wie lassen sich diese beiden Autoren von heute Abend dort einordnen? Sie werden ja vorgestellt als neue Stimmen aus China.
Ganz genau, ganz genau. Also wenn man den Buchmarkt, den deutschen Buchmarkt anschaut und sich die chinesischen Übersetzungen da mal rauspickt, dann sieht man, dass eigentlich alles dabei ist, also von Klassiker bis hin zu Science Fiction. Aber insgesamt ist es nicht viel, was es in deutscher Übersetzung gibt. Also wenn man das mal ganz kurz chronologisch durchgeht, dann sieht man, dass einige Klassiker der chinesischen Literatur in den letzten Jahren neu übersetzt wurden, auch ganz hervorragend übersetzt wurden. Außerdem gibt es einige ältere Autoren, die aber noch leben, die auf ganz stabile Weise ins Deutsche übersetzt werden. Also zum Beispiel zuletzt Yan Liangke und Zhan Xue. Die werden auch beide immer im Zusammenhang mit dem Literaturnobelpreis erwähnt. Und dann gibt es eben einige, aber ganz, ganz wenige neue, junge Autorinnen und Autoren. Also viel zu wenig, finde ich. Und zu denen gehören Zhang Yuran und Shuang Xuetao, die eben heute Abend auch hier im ILB auftreten werden. Und die beiden greifen ganz brennende Themen auf. Also sowas wie historische Traumata nach der Kulturrevolution, Korruption, Klassismus auch, Armut, Überwachung. Bei Shuang Xuetao mit einem leicht magisch-realistischen Einschlag. Wir werden nachher über den Band Hunter sprechen. Das ist ein bisschen anders als bei Zhang Yuran. Und wenn man darüber hinaus schaut, sieht man auch, dass es sehr viel Science-Fiction auf Deutsch gibt. Cixin Liu ist ein Bestseller-Autor. Also das reicht dann in die Zukunft hinaus.
Und warum ist die chinesische Literatur bei uns eigentlich dann vergleichsweise wenig gefragt als Literatur zum Beispiel, oder weniger als die aus Japan oder aus Südkorea?
Also ich würde mal sagen, das hat historische Gründe und das hat auch atmosphärische Gründe. Wenn ich ganz kurz zu jedem Land was sagen darf, also das Japanische ist bei uns am allerstärksten vertreten. Das hat vor allen Dingen eine sehr, sehr lange Tradition in Deutschland. Also seit dem 19. Jahrhundert gibt es einen wissenschaftlichen und auch literarischen Austausch mit Japan. Das ist also ein sehr, sehr stabiles Fundament. Und dann kommt seit den 80er Jahren natürlich, kommen die ganzen Animes hinzu und jetzt auch die Mangas, die sehr beliebt sind. Und im Vergleich dazu war Korea immer ein bisschen hinten dran. War auch lange eine japanische Kolonie, also eher unprominent, könnte man sagen. Außerdem schrieben die Koreaner sehr lange Zeit extrem schwere sozialrealistische Literatur, also sehr viel über den Koreakrieg, sehr viel über die Teilung des Landes, die Diktatur. Und das konnte jetzt auf unserem Buchmarkt nicht so die Begeisterung hervorrufen. Das hat sich total geändert durch K-Pop. Also ich glaube, Korea hat viel von Japan gelernt. K-Pop kam dann und jetzt zuletzt natürlich auch der Literaturpreis für Hang Kang. Also Korea holt auf. Und China schließlich als letztes dieser drei ostasiatischen Länder. Also China hat atmosphärisch und hat auch lange, aber hat auch immer noch atmosphärisch echt ein Problem. China ist eine Diktatur. Das ist einfach so. Und hat außerdem eine Tradition eines eher burlesken Erzählens. Also das ist sehr bäuerlich, das ist sehr witzig, turbulent. Und dann kommt dann aber auch noch der sozialistische Realismus hinzu. Also das sind Bücher, die bei uns einfach nicht gut gehen und nicht gut gingen. Und jetzt merkt man aber, der Ton verändert sich, der wird frischer, moderner, auch ehrlicher. Und deswegen erhoffe ich mir sehr, dass wir mehr lesen aus China.
Gut, also genau deshalb sagen Sie, das ist jetzt vielleicht der richtige Moment, um an China anzudocken und mehr zu erfahren über diese neuen Stimmen aus China, oder?
Ja, unbedingt. Also China ist ein großes Land. China ist eine Supermacht. Wir sollten China besser verstehen, unbedingt. Also wir müssen es besser verstehen, aber es ist auch schön, China besser zu verstehen. Denn wenn wir lesen, dann relativieren sich einfach auch Vorurteile. Mit Vorurteilen kommt man niemals weiter. Und wir brauchen mehr Verständnis für China, die chinesische Geschichte und Kultur, Gesellschaft. Und am vielschichtigsten bekommt man so einen Eindruck und so ein Wissen über Bücher.
Vielen Dank, Katharina Borchert, die Literaturkritikerin, moderiert in diesem Moment die Lesung Neue Stimmen aus China. Und darum haben wir dieses Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir sind gleich nach dieser Musik wieder zurück vom Internationalen Literaturfestival Berlin. Radio 3 ist hier mit dem Festival Radio vom Internationalen Literaturfestival Berlin. Und jetzt hat Clemens Meyer neben mir Platz genommen. Sein aktueller Roman Die Projektoren wurde ja mit dem Bayerischen Buchpreis und dem Preis der Literatur Nord ausgezeichnet. Heute stellt er nicht seinen Roman Projektoren vor, sondern ist Moderator hier auf der Bühne. Herr Meyer, Sie sind im Gespräch mit der amerikanischen Autorin Catherine Scanlon und sie hat ihren neuen Roman Boxenstadt dabei. Erzählen Sie uns mal, was ist das für ein Roman? Worum geht es da in Boxenstadt?
Also ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt einen Roman nennen kann. Also das ist jetzt nicht respektlos gemeint, sondern eher auch bewundernd. Denn es geht dort in ganz vielen kleinen Miniaturen, Prosa-Miniaturen, um das Leben einer Pferdefrau, Sonja, die auf der Rennbahn im Prinzip alles gemacht hat in ihrem Leben. Arbeitsreiterin, Trainerin, die von Kind auf fasziniert war vom Pferdesport, vom Galopprennsport und immer in diesem Zirkel geblieben ist und das Glanz und Elend dieser verschiedenen Berufe, die sie da gemacht hat, hautnah erlebt hat. Das ist eigentlich, kann man so über das Buch sagen, ohne dass man jetzt allzu viel drüber gesagt hat. Denn es ist unheimlich facettenreich, das muss man dazu sagen.
Es gibt ja eine spannende Parallele zwischen Ihnen und der Autorin. Auch Sie kennen sich ziemlich gut mit Pferden aus, besaßen sogar mal Rennpferde und haben auch eine Kurzgeschichte geschrieben, zum Beispiel mit dem Titel von Hunden und Pferden. Ich sehe an Ihrem Revers auch ein Abzeichen des Leipziger Rennclubs. Wie haben Sie denn persönlich als Pferdeversteher Boxenstadt gelesen? Was hat Ihnen besonders gefallen daran?
Naja, für mich ist es vielleicht nicht so der Einblick in eine komplett neue Welt, wie es für Anführungszeichen den Normalleser ist, den Otto-Normalverbraucher. Man ertappt sich dann ständig dabei, dass man es abgleicht mit dem, wie man es in Deutschland kennt. Also wie ist die Rennsportszene in Amerika, was beschreibt sie da? Aber es geht ja auch über das Buch, ist nicht nur über den Galopprennsport, es geht auch über eine Frau, die versucht, in dieser doch männerdominierten Welt sich da durchzusetzen, als Trainerin, aber auch im Leben. Und die es nicht immer leicht hat, die schwerste Schicksalsschläge erleidet und das Ganze hat ja die Autorin anhand von Protokollen, die hat sich mit dieser Frau, die es tatsächlich gibt, also da sprengen wir jetzt auch die dritte oder vierte Wand des Romans, denn im Englischen heißt es auch nicht Novel, ja, das steht nur in der deutschen Übersetzung drauf, um das sicher verkäuflicher zu machen. Und was es aber eigentlich gar nicht braucht, es ist eine eigene Form. Aber ich habe natürlich Einblick in diese Welt gehabt, aber ich lese es in erster Linie auch erstmal als Literatur. Wie ist es gemacht? Denn sie hat es nicht nur transkribiert, sondern sie hat es quasi übersetzt. Also es ist eine Übersetzung von Gesprächsprotokollen in eine eigene Sprache. Und diese Rennbahnwelt hat nämlich auch eine eigene Poetologie. Also da tauchen Begriffe auf, die muss man auch erstmal übersetzen. Also da muss man auch erstmal dann Deutsche, also dafür auch, dann haben wir heute den Übersetzer heute mit auch auf der Bühne.
Angekündigt für Ihr gemeinsames Gespräch mit der Autorin Catherine Scanlon sind ja Geschichten, die im Dreck der Startbox beginnen. Was können wir heute Abend erwarten im Dialog zwischen Ihnen beiden?
Na, das werde ich sehen, wie sich das entwickelt. Sie ist ja aktuell in Chemnitz, ist da bei einer Art Writer in Residence oder ist da einem Programm vom Goethe-Institut mit und der Kulturhauptstadt, und da werden wir sicher einsteigen damit. Und dann wird mich natürlich interessieren, wie hat sie Zugang dazu gefunden? Wie ist diese Begegnung mit dieser Frau verlaufen? Wie hat sie diese Geschichten dann auch übersetzt? Und war sie vorher schon in dieser Welt drinne oder musste sie die sich erstmal erschließen? Denn diese Interviews hat sie mit der Sonja heißt sie im Roman, oder ja, sage ich auch im Roman, können wir auch so meinetwegen lassen, weil der Roman ja sowieso als Form vieles abdecken kann. Also das hat mehrere Jahre gedauert, dass sie sich mit der getroffen hat. Also das sind so Sachen, und natürlich auch über Literatur. Also wir wollen jetzt hier keinen Rennsportabend bestreiten, weil da sich ja vielleicht die Leute gar nicht so sehr auskennen. Also mich interessiert dann eher, wie hat sie es gemacht? Und ist es vielleicht eine untergehende Welt, die sie da beschreibt? Ja, gibt es das überhaupt noch? Denn diese Frau ist inzwischen alt.
Stichwort Rennsportabend am Samstag. Sind Sie in Hoppegarten oder?
Nee, da muss ich leider nach Chemnitz, kurioserweise. Da bin ich bei einer Podiumsdiskussion bei der Sächsischen Akademie der Künste über den Schriftsteller Werner Bräunig. Rummelplatz hieß sein Buch. Ansonsten wäre ich vielleicht gefahren. Ja, also ich bin nach wie vor, fahre ich gerne hin. Interessiert es mich als Kulturort auch und als Anachronismus und auch das englische Vollblut, was ja im Englischen Thoroughbred heißt, das English Thoroughbred, das ist ja gezüchtet worden, um Pferderennen zu laufen. Also es ist kein Wildtier, das vergessen die Tierschützer auch schnell. Vielleicht werden wir auch über diesen Aspekt reden. Also wie, weil natürlich auch in diesem Buch und auch in der wirklichen Welt des Rennsports natürlich auch immer mal Schindluder getrieben wird, aber nicht durchgehend. Wie steht man dazu? Wie in solchen heutigen Zeiten, wo alles politisch korrekt ist, kann man überhaupt noch zum Pferderennen gehen? Also ich habe ja auch mit Stierkampf keine Probleme, aber Pferderennen ist natürlich aus humaner und kulturvoller. Es gibt seit 200 Jahren.
Also nicht am Samstag in Hoppegarten, dafür aber hier am Dienstag im Haus der Berliner Festspiele. Vielen Dank, Clemens Meyer, Literaturstar und heute Abend on stage als Moderator bei der Buchpräsentation von Boxenstart mit Catherine Scanlon. Und bei mir ist jetzt hier noch zu guter Letzt Max Winkler, unser Festivalreporter. Max, was steht morgen auf unserem Programm?
Morgen beleuchten wir eine Veranstaltung, die zum Programm der Curator in Residence, Christina Rivera-Garza, gehört. Sie trägt den Namen A Woman's Nature und wirft eine lateinamerikanische Perspektive auf unsere Umwelt und unsere Körper. Da können wir mit einer der beteiligten Autorinnen sprechen. Und außerdem bei uns zu Gast die britische Booker-Preisträgerin Samantha Harvey, die hier auf dem ILB ihr neues Buch Umlaufbahnen vorstellen wird.
Es wird also spannend und wir freuen uns beide drauf. Tschüss, bis morgen.